Ich lese uns den Predigttext aus Nehemia 4, Vers 1 bis 17. Ihr könnt ihn gerne mitlesen, der ist auch im Programmheft abgedruckt. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um: Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende, wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauer der Stadt. Unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen, schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machwerk ein Ende. Doch es kam ganz anders, denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Darum rief ich alle wehrhaften Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu ihnen, zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk: Habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder und eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt waren. Ihr Plan war gescheitert, doch Gott hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte Wache stand. Ausgerüstet mit Speeren, Schilden, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen Hand hielten sie eine Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Zu den Bauleuten aus dem Volk sagte ich: Die Baustelle ist weitläufig. Wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle her das Widderhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu mir dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom ersten Morgenrot an, bis die Sterne sichtbar wurden. Aber die Hälfte meiner Leute hatte ständig den Speer in der Hand und hielt Wache. Für die ganze Zeit hatte ich angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns nachts beim Wachedienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten, meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit.
Als, ich weiß gar nicht mehr, entweder Aaron oder Konzi mir gesagt hat, dass ihr in eine neue Themenreihe startet mit dem Titel Wohin mit meinen Emotionen? Und ich dann gesehen habe, oh, heute ist das erste Deutschlandspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Dachte ich, ja, manchmal gibt es ja auch so natürliche Pressure-Boxes, wo alle Emotionen dann rauskommen können. Und vielleicht ist ja so eine Fußball-Weltmeisterschaft für den einen oder die andere von euch auch so ein Event, wo ihr eigentlich sagt, boah, Emotionen kommen gar nicht so raus. Aber beim Fußball heute Abend, da kommen sie raus. Ich bete und dann steigen wir mal ein in diesen Bibeltext. Guter Gott, Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für die Zeit zusammen. Und ich danke dir dafür, dass wir uns diesen alten Bibeltext anschauen können. Und ich bete, dass wir da drin, wenn wir uns den ein bisschen anschauen, in all unseren Glaubens- und Lebensfragen, die wir uns vielleicht gerade stellen, dass wir durch diese Zeit etwas davon entdecken können, wie gut du bist, wie schön du bist und was das mit unserem Leben hier in Cottbus wirklich zu tun hat. Amen. ist jetzt schon ein bisschen her, aber 2024 war ein besonderes Jubiläumsjahr in den Gedanken an Franz Kafka. Ja, zu seinem 100. Todestag wurde in zahlreichen Veranstaltungen, in Büchern, in Podcasts, in Blogs, was auch immer, an den verschiedensten Stellen an diesen Schriftsteller erinnert. Ja, und das Interessante ist, finde ich, dass dieser Schriftsteller aktuell eine neue Welle an Aufmerksamkeit irgendwie auf sich zieht und genießt, und das vor allem bei einer jungen Generation. Ja, bei einer jungen Generation erlebt Franz Kafka quasi gerade so eine Art Trend. Und in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wird zum Beispiel die Frage gestellt, hey, warum sind eigentlich gerade alle verrückt nach Franz Kafka? Jetzt wohne ich nicht mehr in Cottbus und weiß nicht, wie gerade hier so die Kafka-Stimmung ist. Müssen wir vielleicht mal Anne fragen drüben von der, mit der Buchhandlung, mit Hugendubel. Aber ich finde es ja schon eine spannende Frage, warum ist gerade so dieser deutsche Schriftsteller 100 Jahre nach seinem Tod bei einer Generation, die er angeblich nicht mehr liest, gerade so beliebt? Und in dem Artikel, ich lese da einmal kurz einen Absatz draus vor, da heißt es, seine Werke, also jetzt die von Kafka, handeln von Käfern und Flöhen und Affen, von Verwandlung, von Bürokratiemonstern und Abhängigkeiten, und am Ende ist meist nicht ganz klar, wer jetzt hier wem was verbaut hat. Letztlich ist jeder Mensch auf seine ganz eigene Art verloren in dieser Welt. Ja, Kafka als Person mit einem tiefsitzenden Vaterkonflikt, mit tief erlebten Einsamkeit, mit einem Verlust an Vertrauen in persönlichen Beziehungen, mit einer Perspektive der Hilflosigkeit, der Überforderung, die an so vielen Stellen immer wieder durchschimmert, resoniert mehr denn je mit jungen Leuten. Ja, das Gefühl, verloren zu sein in dieser Welt, egal wie viel wir auch mit Kirche am Hut haben, das Gefühl, entmutigt zu sein. Ja, das betrifft nicht nur vor 100 Jahren irgendwie Kafka, das betrifft nicht nur ein paar Jugendliche auf TikTok, sondern in Weimar eine ganze Menge an Leuten. Und meine Vermutung ist, dass es an der einen oder anderen Stelle in Cottbus nicht anders ist. Und unser alter Bibeltext, den wir uns ein bisschen anschauen wollen, der spricht, glaube ich, genau das an. Ja? Also, und falls du vielleicht heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst bist und dich sitzt, hey, warum beschäftigen sich Christen eigentlich mit so einem alten Text? Ja? Gibt es da nicht mittlerweile vielleicht irgendwie was Aktuelleres, was Neueres, was Relevanteres, was wir uns irgendwie anschauen müssten? Ist das Faszinierende, finde ich zumindest immer wieder, an der Bibel ist, dass wir immer wieder entdecken können, wie sehr solche alten Texte, die wir gerade gelesen haben, ja, wie sehr dieses Wort Gottes 2026 in Cottbus mitten in unser Leben reinsprechen kann und Themen anspricht, die uns genauso bewegen. Und mein Gebet ist, dass das so heute passiert hier für dich in diesem Lauf, in diesem Gottesdienst, wenn wir jetzt auch ein bisschen in diese Geschichte rund um Nehemia eintauchen. Und ich würde gerne mal in drei Gedanken mit euch durch diesen Bibeltext durchgehen und den anschauen. Und das erste ist die Realität der Entmutigung, das zweite ist der Kampf gegen Entmutigung und das dritte ist der Sieg über Entmutigung. Ja, also Realität, Kampf und der Sieg. Und bevor wir da genauer einsteigen in diesen Text, lass uns noch mal kurz anschauen, was ist hier eigentlich bisher passiert. Ja, weil wir sind ja mitten in so einer Geschichte, die passiert und die stattfindet, wir sind ja so mitten reingegrätscht. Nehemia ist die Hauptfigur in der Geschichte und er lebt als Jude im Exil am Königshof in Susa in Persien. Ja, er hat dort mittlerweile eine Top-Stelle als Mundschenk des Königs, eine super Stelle, und er bekommt mitgeteilt, wie die Lage gerade in Jerusalem ist. Ja, und diese wichtige und verheißungsvolle Stadt seines Volkes und gleichzeitig die Stadt, die vor circa so 140 Jahren zu Zeiten von Nehemia von den Babyloniern zerstört wurde, wo kostbare Dinge aus der Stadt hinaus entwendet wurden, ja, und wo alle entscheidenden Leute für eine Aufrechterhaltung der Infrastruktur in Gefangenschaft abgeführt wurden. Und so heißt es am Anfang der Geschichte von Nehemia, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, also das sind die Leute, die nicht weggeführt wurden, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich, also Nehemia, das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ja, also Nehemia hört, wie es aussieht in Jerusalem und es zerbricht ihn. Es bewegt ihn und er kann nicht mehr und es lässt ihn nicht mehr los, diese Situation in Jerusalem. Und ich meine, die Frage jetzt, warum gerade jetzt dieser Bericht Nehemia irgendwie so bewegt, das wissen wir nicht so genau. Aber was wir wissen ist, dass es Nehemia hier nicht primär um irgendwie eine Trauer über so ein paar zerstörte Gebäude an sich ging. Ja? Nehemia geht es nicht um die Stadtmauer, um die Steine allein, sondern was Nehemia fertig macht und was ihn zerreißt, ist, dass diese Mauer, dass die Gebäude eine Grundlage für ein geistliches Leben in der Stadt sind. Ja? Sie stehen für eine gewisse geistliche Infrastruktur, die gerade fehlt, dadurch, dass diese Mauern und Gebäude kaputt sind. Und das macht ihn fertig und das bewegt ihn und das zerreißt ihn zutiefst. So, auch wenn der Tempel jetzt mittlerweile wieder aufgebaut ist unter Esra, ja, könnt ihr die Geschichte mal nachlesen, fehlt weiter das geistliche Leben in der Stadt. Es fehlt die Sicherheit einer Stadtmauer. Und diese Erkenntnis, die macht was mit Nehemia. Ja, und aus einem Gespräch mit Gott wird so aus dieser Info eine Überlegung, vielleicht könnte man ja handeln. Und daraus wirkt dann so eine Überzeugung und daraus entsteht dann schließlich der Mut für eine Handlung und loszuziehen. Ja, der Mut, dagegen etwas zu tun. Und das passiert und so bekommt Nehemia vom König Artaxerxes, also seinem Arbeitgeber, nicht nur die Freistellung, ja, sondern kommt sogar noch auch so königliche Briefe mit für eine sichere Reise, also er bekommt Schutz für unterwegs, bekommt die Ressourcen für den Bau der Stadtmauer zugesichert und Nehemia zieht los. Und in Jerusalem angekommen, so verschafft er sich erstmal kurz so einen Überblick und fängt dann an, mit der Genehmigung des Königs und der Unterstützung der Juden, die vor Ort geblieben sind, aus diesen Trümmern und dem Zerbruch diese so wichtige Stadtmauer wieder aufzubauen. Und angekommen in Kapitel 4, ja, was wir gerade gehört haben, ist diese Stadtmauer jetzt zur Hälfte, also zur halben Höhe, wieder aufgebaut. So, das ist die Situation. Es gibt nur ein kleines Aber. Es gibt ein Aber. Das Ganze hat von Anfang an so einen kleinen Haken. Denn diesen Plan finden nicht alle so gut, wie Nehemia ihn gut findet und wie Nehemia davon überzeugt ist. Ja, und damit sind wir beim ersten Punkt im Text von heute, den wir sehen, die Realität der Entmutigung. Ja, in diesem Projekt gab es von Anfang an ständige Begleiter, und zwar sind das Sanballat und seine Freunde. Und ich lese nochmal Vers 1 und Vers 2 aus dem Text, könnt ihr gerne mitlesen. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begann, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. So, und am Anfang der Geschichte, als sie so von dem Plan von rund um Nehemia gehört haben, fanden sie das einfach nur nicht gut, was Nehemia davor hat. Ja? Als das Ganze konkreter wird, reden sie schlecht und machen sich lustig und fragen spöttisch so über Nehemia, hey, ist das Ganze, was ihr hier vorhabt, so diese Mauer wieder aufzubauen und so weiter, ist das Ganze nicht ein bisschen zu groß für euch? Übernehmt ihr euch da nicht eigentlich ein bisschen? Und jetzt gehen sie aber, in Kapitel 4, gehen sie noch einen Schritt weiter. Und die vorher zu Worten gegriffen haben, um zu entmutigen und zu verletzen, greifen jetzt zu Waffen. Und je weiter das Projekt vorangeht, desto stärkeren Widerstand ruft das Ganze hervor. Und da steckt, glaube ich, etwas drin, was du vielleicht auch kennst aus deinem Leben. Ja? Immer da, wo Menschen träumen, wo Menschen aufstehen, einen gewissen Status quo vielleicht auch herausfordern und für was Gutes einstehen wollen, gibt es leider sehr, sehr häufig, beziehungsweise immer auch, die Realität des lauter werdenden Widerstands von außen. Ja, und so eine Reaktion, so ein dauerhafter Widerstand, der macht doch was mit dem eigenen Herzen, oder? Also wo vorher Aufbruch war, wo eine Dynamik war, wo Einsatz war, wo eine Begeisterung war, ist auf einmal eine Müdigkeit. Ja? Leise angefangene Worte und Spott haben Wurzeln geschlagen in den eigenen Herzen und die Stimmung ganz, ganz schön geändert. Vers 4. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauer der Stadt. Ja? Je näher das Volk Gottes seinem Ziel kommt, diese Stadtmauer wieder aufzubauen, desto stärker wird der Widerstand und desto schwieriger wird es, diesen Widerstand auszuhalten, und es macht sich eine totale Entmutigung breit. Ja, die Hände, die gerade noch so gefeiert wurden, weil sie es geschafft haben, die Stadtmauer schon zur Hälfte wieder aufzubauen, sind auf einmal ziemlich lahm. Die Motivation, die vorher da war, um gemeinsam was Großes anzugehen, was Großes zu erreichen, gemeinsam was Großes auf die Beine zu stellen, die ist auf einmal weg. Und Sanballat und seine Leute, die waren über die Zeit ziemlich, ziemlich erfolgreich mit dem, was sie ausgesät haben. Und dann noch als kleiner Ausblick, noch schwieriger wird es, glaube ich, wenn der Widerstand nicht von außen kommt, sondern von innen. Und in Kapitel 5, wenn ihr die Geschichte weiterlest, sind es dann auf einmal nicht mehr so die eigenen Leute, sind es auf einmal die eigenen Leute, ja, sind es die auf eigentlich doch dafür sein sollten, wo man dachte, hey, mit denen bin ich doch gemeinsam im Team unterwegs. Und genau von denjenigen nimmt dann noch der Widerstand zu. Vielleicht kannst du dich in diese Realität der Entmutigung von Nehemia hiermit einklinken. Ja, da war mal die Begeisterung, da war mal diese Leidenschaft für das Projekt. Du hattest eine bestimmte Vision, etwas zu verändern oder tun zu wollen. Und dann ist es mit der Zeit immer schwerer und schwerer geworden. Und auf einmal fühlst du dich einfach nur noch müde und platt. Und das ist das Erste, glaube ich, was wir hier von Nehemia lernen können. Entmutigung ist schwer und es gehört dazu. Nehemia bemerkt jetzt, wie die Stimmung kippt, ja, und hat einen beeindruckenden Umgang, wie ich finde, mit dieser Entmutigung. Und es gibt in der Literatur einiges an Büchern, die sich unter anderem deswegen auch mit Nehemia beschäftigen und der Frage von Veränderungsprozessen, von Leiterschaft und so weiter. Und ich möchte mal mit euch drei entscheidende Reaktionen Nehemias auf diese sich setzende und sinkende und lauter werdende Entmutigung anschauen. Ja, also schauen, hey, wie reagiert Nehemia hier auf diese Entmutigung in drei Punkten? Und das ist nämlich der zweite Punkt, der Kampf gegen Entmutigung. Und das erste ist, und das zieht sich durch, Nehemia betet. Nehemia betet. Ja, all die Entmutigung und all der Frust, all die Angst kanalisiert sich bei Gott. Nehemia wird all seinen Frust, seine Enttäuschung, all seine Emotionen bei Gott sehr, sehr ehrlich los. Und das hilft ihm, oder noch wichtiger, das ermöglicht ihm überhaupt erst, dann entsprechend auch vernünftig zu reagieren. Und das sehen wir dann vor allem in Kapitel 6. Ja? Und der Punkt ist, falls du betest, gelernt hast zu beten, anfangen willst zu beten oder das mal ausprobieren willst, bete mit einem ehrlichen Herzen. Ja? Mit so einem ehrlichen Herzen, das so in deinem Gebet alle Emotionen, all der Frust, all die Enttäuschung rauskommen können. C.S. Lewis, Autor der Narnia-Bücher, Literaturwissenschaftler, hat ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Dienstanweisung für den Unterteufel. Und so in dem Buch gibt es einen Oberteufel, der an seinen Unterteufel namens Wormwood quasi Anweisungen gibt, diesen zum Bösen zu verführen und verderben. Ja? Und an einer Stelle schreibt Lewis, und das sind jetzt quasi Anweisungen an den Unterteufel, ja, und ihr seht das Zitat im Programmheft abgedruckt. Wo immer ihre Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit der Christen, ja, wo immer ihre Aufmerksamkeit dem Feinde, also Gott selbst gilt, da sind wir besiegt. Es gibt aber Wege genug, sie davon abzuhalten. Der einfachste Weg ist der, ihr Augenmerk weg von ihm, von ihm weg auf ihr eigenes Ich zu richten. Halte sie dazu an, nur auf ihren Seelenzustand zu achten und in sich durch eigene Anstrengung gewisse Gefühle zu erregen. Ja, der Unterteufel bekommt hier die Anweisung, hey, wir als das Böse, Wir haben nur eine Chance, wenn wir die Aufmerksamkeit der Christen weg von Gott bekommen. Wir haben nur eine Chance, wenn wir es schaffen, dass sie anfangen, auf ihre eigenen Hände zu schauen und sehen, wie schwach diese Hände schon geworden sind mit der Zeit. Ja? Er sagt, wir haben nur eine Chance, wenn sie sich auf sich selbst konzentrieren und merken, wie müde sie doch eigentlich sind. Wir haben nur eine Chance, wenn wir es schaffen, dass sie den Worten von Sanballat mehr glauben und mehr Aufmerksamkeit schenken als den Worten Gottes. Nehemiah betet und betet und richtet so mit diesem ehrlichen Herzen gleichzeitig die Aufmerksamkeit immer und immer wieder auf etwas Größeres, auf etwas Schöneres als das eigene Ich, nämlich Gott selbst. Das ist das Erste. Das Zweite, was Nehemiah macht, Vers 8. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus der ersten Familie und den Ratsherren zum ganzen Volk: Habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Ja? Nehemiah setzt seiner großen Entmutigung, die er erlebt, großen Sorgen, eine noch größere Hoffnung entgegen, indem er sagt: Erinnert euch, wisst ihr nicht mehr? Ja? Und ich hab mich zuerst gefragt und gedacht: Hey, warum sagt Nehemiah hier Leuten, die Angst haben, sie sollen keine Angst haben? Ja, das scheint mir nicht irgendwie besonders hilfreich zu sein, so als Ansatz. Aber er ruft auf, so all die Sorgen, all die Ängste zu nehmen und diese Realität, die so entmutigend ist, überstrahlen zu lassen von Erinnerungen, was sie selbst mit Gott erlebt haben. Ja? Und er sagt: Erinnert euch, wie dieser Gott damals derjenige war, der unser Volk aus dieser Sklaverei in Ägypten befreit hat. Erinnert euch, dass dies der Gott ist, der unser Volk damals durch dieses Meer geführt hat. Erinnert euch, wie dieser Gott uns damals in der Wüste vorangegangen ist und uns versorgt hat. Erinnert euch an all die Verheißungen und Versprechen. Ja, und er sagt: Liebe Leute, ich weiß, der Widerstand gerade ist schwer und ich weiß, die Arbeit ist hart und die Herzen sind müde. Denkt daran, warum wir hier sind. Erinnert euch daran, hier ist etwas so, so viel Größeres am Laufen. Hier ist eine so viel größere Geschichte am Laufen. Erinnert euch daran, das alles hier ist Gottes Projekt. Und die Frage ist: Hast du eine Art und Weise, dich zu erinnern? Ja? Hast du vielleicht einen kleinen Ordner oder eine Art Tagebuch, in dem du Dinge aufbewahrst, die dich daran erinnern, was Gott vielleicht auch schon in deinem Leben an der einen oder anderen Stelle getan hat? Also meine Erfahrung ist, dass besonders in Zeiten der Entmutigung bin ich besonders vergesslich in dem, was ich auch schon mit Gott erlebt habe und wo Gott schon was Großes getan hat im Leben. Und das Dritte noch ganz kurz: Wie reagiert Nehemiah? Er passt die Strategie an, Vers 10 und Vers 11. Von dem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schilden, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen hielten sie eine Waffe. Ja? Nehemiah sagt nicht einfach: Hey, wir machen weiter wie bisher, sondern er sagt: Leute, wir müssen auf das, was hier gerade passiert, reagieren. Wir müssen auf diesen Widerstand reagieren. Wir müssen vorbereitet sein und deswegen müssen wir jetzt die Stadtmauer weiterbauen und gleichzeitig wachen. Ja, das müssen wir irgendwie aufteilen. Wir können uns nicht mehr nur auf das eine konzentrieren. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine Veränderung in der Strategie. Drei, finde ich, relativ praktische Dinge hier aus dem Text für unseren Kampf gegen Entmutigung. Ja, Gebet, die Erinnerung und die Reflexion oder die Anpassung der Strategie. Aber das ist noch nicht alles. Und das ist der letzte Punkt, ja, der Sieg über Entmutigung. Nehemiah ist hier an dieser Stelle gegen eine Verlorenheit aufgestanden. Ja. Das Volk Gottes war verloren, zerstreut in der Gefangenschaft. Und Nehemiah geht dieses Risiko ein, macht sich verletzlich, geht eine Menge an Gefahren ein, um diese Stadtmauer wieder aufzubauen, damit innerhalb dieser Mauern wieder ein geistliches Leben möglich sein kann, damit innerhalb so der Sicherheit der Stadtmauer wieder eine Gemeinschaft möglich sein kann. Und er geht gegen einen starken Widerstand vor und riskiert an Punkten möglicherweise auch sein Leben, damit dieser notwendige geistliche Aufbruch möglich ist. Und er riskiert sein Leben, damit das Volk Gottes sich wieder in Jerusalem versammeln kann. Und damit ist Nehemia so, so viel mehr als einfach nur ein Vorbild, dem es zu folgen gilt. Ja, denn wisst ihr, was heute nicht alleine der Punkt sein kann? Der Punkt kann nicht sein, lass uns alle richtig hart anstrengen, hart arbeiten, nicht mehr schlafen, um so zu werden wie Nehemia. Ja, also wenn wir alle lernen, hey, Entmutigung gehört dazu, wenn wir alle beten, uns erinnern und bereit sind, Strategien anzupassen, das ist alles super und hilfreich, aber es wird nie genug sein. Und wir sind gestartet mit Kafka und so der aktuellen Wahrnehmung, weswegen er vielleicht gerade jetzt so, so viel Resonanz und Verständnis auslöst. Ja, letztlich ist jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise verloren in dieser Welt. Letztlich ist jeder Mensch auf seine eigene Art verloren in dieser Welt. Und der Punkt ist, aus der Verlorenheit in dieser Welt kommen wir nicht, indem wir uns anstrengen, so zu werden wie Nehemia. Sondern indem wir lernen, auf den zu vertrauen, auf den Nehemia hingewiesen hat und bei dem unser unruhiges, entmutigtes Herz wirklich die Chance hat, zur Ruhe zu kommen. Und das ist bei Jesus Christus. Das ist bei Jesus Christus. Jesus Christus ist derjenige, der nicht nur sein Leben riskiert hat für einen geistlichen Aufbruch, sondern der am Ende mit seinem Leben bezahlt hat, damit du nicht mehr das Gefühl haben musst, verloren zu sein hier in dieser Welt. Ja? Nehemia baut gegen Widerstand die Stadtmauer auf, um innerhalb geistliches Leben zu ermöglichen. Jesus Christus hat außerhalb dieser Stadtmauer, in dem zentralen Ereignis des christlichen Glaubens, 450 Jahre nach Nehemia, nicht nur mit einem Schwert in der Hand, sondern mit Nägeln in den Händen und Füßen am Kreuz alles dafür gegeben, dass du die Gewissheit hast, nicht mehr verloren sein zu müssen hier in dieser Welt. Und vielleicht bist du gerade verzweifelt, entmutigt, verbittert und verstehst die Welt nicht. Ja, du darfst dich in die Arme von Jesus schmeißen, der selbst den schönsten Ort verlassen hat, der selbst mit einer Gottverlassenheit gerungen hat, der selbst den härtesten Widerstand erlebt hat, der selbst verspottet und am Ende brutal gekreuzigt wurde. Du bist entmutigt? In Jesus Christus haben wir einen Gott, der ganz genau weiß, wie du dich fühlst. Und wie entmutigt ich auch manchmal bin, wie entmutigt du vielleicht auch manchmal sein magst, ja? Es kann nicht sein, dass dieser Jesus nicht für dich ist. Ja? Und das hat er ein für alle Mal an diesem Kreuz außerhalb dieser Stadtmauer bewiesen. Und zwar, indem er sich schwach und verletzlich gemacht hat für dich. Nehemia wird spöttisch gefragt, wollt ihr diese Ruine, ja, diese Steine wieder zu neuem Leben erwecken? Wollt ihr diese Steine zu neuem Leben erwecken? Wenn Sanballat gewusst hätte, oder? Wenn er gewusst hätte, ein paar Steine wieder zu neuem Leben zu erwecken. Hier ist so, so viel mehr. Gott baut etwas so viel Größeres, etwas so viel Schöneres. Er will so, so viel mehr, als einfach nur ein paar Steine zu neuem Leben erwecken. Und du darfst mit all deiner Entmutigung, die vielleicht auch gerade zu deinem Leben dazugehört, Teil genau davon sein. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du diesen schmerzhaften Weg aus der Stadt raus, aus der Stadtmauer, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Ich danke dir dafür, dass wir auf dieses Kreuz blicken können als einen Ort, das uns für immer und für ewig Zeit zeigt, dass wir nicht verloren sein müssen in dieser Welt, sondern dass es einen Weg gibt, für unser unruhiges Herz zur Ruhe zu kommen. Und du hast für all diese Entmutigung hast du dich zerbrechen lassen an diesem Kreuz. Und was für eine Botschaft ist das? Wo sonst finden wir das? ja, dass der Höchste, der Größte sich klein und schwach macht. Amen.